MDR aktuell.
Zwei Tage lang haben die Ukraine, die USA und die Europäer in Berlin verhandelt. Es war ein sehr großer diplomatischer Aufwand und am Ende steht jetzt sogar das Angebot der Europäer, eine internationale Schutztruppe zu stellen, um einen möglichen Frieden im Osten der Ukraine zu sichern. Das Problem ist nur, all diese Ergebnisse hat man quasi ohne den Wirt gemacht, also ohne den Aggressor Russland. Was also bleibt von den Verhandlungen? Waren sie am Ende unnütz? Darüber kann ich jetzt reden mit dem Militärexperten Gustav Kressel von der Landesverteidigungsakademie des österreichischen Bundesheeres. Schönen guten Tag.
Hallo.
Herr Kressel, unser Eindruck ist ja oft und auch dieses Mal, Russland will eigentlich keinen Frieden. Russland will diesen Krieg weiterführen und deshalb hat es auch kein Interesse an den Ergebnissen von Berlin. Wie würden Sie das einschätzen?
Ja, das trifft im Großen und Ganzen schon zu und man darf sich also zumindest keinen unmittelbaren Frieden davon erwarten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass für eine mögliche Beendigung des Krieges der internationale Druck auf Russland schon aufrechterhalten werden muss. Und würden die USA ausscheren und würden die USA etwa ihre Sanktionen gegen Russland aufheben, dann hätte Moskau natürlich zur Fortsetzung des Krieges ganz andere finanzielle Mittel. Und dann wäre man einem möglichen Frieden noch weiter entfernt, als man das ohnehin schon ist. Also in dem Sinn gilt es bei diesen Gesprächen in erster Linie, um Schlimmeres in Washington zu verhindern und weniger darum, dass man jetzt sofort einen Frieden zusammenbekommt.
Also diese große diplomatische Aktion war zumindest nicht vollkommen wertlos, würden Sie sagen?
Die war nicht vollkommen wertlos, aber man soll sich auch nicht zu große Hoffnungen machen, dass der Krieg zu einem jeden Ende kommt. Ja.
Wir können ja davon ausgehen, dass Russland das Geschehen da in Berlin trotzdem aufmerksam beobachtet hat. Welche Schlüsse könnte denn der Kreml daraus ziehen?
Ja, der Kreml hat ja schon im Vorfeld probiert, so ein bisschen die Kommandolinien auszutesten. Wer hat in Washington eigentlich das Sagen? Wer hat wirklich Einfluss auf Präsident Trump? Und mit welchen Angeboten, welchen Anreizen kann ich sozusagen diese Leute beeinflussen? Und jetzt sieht natürlich der Kreml, dass die Europäer auch noch ein bisschen ein Sagen haben, dass die sozusagen man sich auch durchaus mit dem Szenario befasst, was die Europäer schultern können. Das Problem ist natürlich, aus der Sicht des Kremls läuft es militärisch sozusagen nicht außerordentlich schlecht. Ich meine, es läuft nicht so gut, wie das die Propaganda darstellt, aber es läuft nicht so schlimm, dass sozusagen der Krieg nicht beendigbar ist. Und der Kreml sieht, dass den Europäern alleine das Geld nicht ausgeht, dass man mit der Finanzierung der weiteren Unterstützung der Ukraine durchaus auch Probleme hat. Und das sind so Dinge, die Moskau normalerweise immer hoffnungsvoll machen, dass sie die Europäer aussitzen können oder dass sie den Westen aussitzen können. Und da hängt es natürlich jetzt von anderen Entscheidungen ab. Ich glaube, am 18. wird über das eingefrorene Vermögen entschieden. Ob man diese Sicht im Kreml durchbricht. Wenn es da einen Durchbruch gibt, dann müsste der Kreml natürlich auch seine Strategie überdenken, weil dann wird ein einfaches und schnelles Aussitzen nicht mehr so leicht möglich sein.
Sie haben am Anfang gesagt, der Hauptwert der Verhandlungen von Berlin liegt darin, dass man sich zwischen Washington und den Europäern jetzt wieder besser verständigt oder dass man eine gemeinsame Linie gefunden hat. Ja. Kann man so weit gehen, dass die USA jetzt berechenbarer sind? Oder muss man weiter davon ausgehen, dass trotz auch jetzt dieser persönlichen Bekanntschaften, Witkoff, Jared Kushner, den europäischen Staatsoberhäuptern, dass im Weißen Haus weiter der Elefant wütet und Unberechenbarkeit zum Prinzip gehört?
Also Unberechenbarkeit gehört nach wie vor zum Prinzip. Aber aus ukrainischer Sicht ist es halt so, dass jeder Monat, in dem man in den USA noch Patriots kaufen kann für die ukrainische Fliegerabwehr, ein besserer Monat ist als einer, in dem man das nicht kann. Weil natürlich ohne amerikanische Fliegerabwehrraketen die Russen ukrainische Städte leichter in Trümmer schießen können, als sie das jetzt tun. Das Zweite ist, jeder Monat, wo die Amerikaner ihre Sanktionen und die amerikanischen Sanktionen sind, wirkungsvoller als die europäischen, die sind besser designed als die europäischen und weil die amerikanischen Gerichte ziemlich hohe Strafen für Sanktionsverletzungen auferlegen können, sind sie in der Einhaltung auch wichtig für die europäischen Sanktionen. Ohne amerikanische exterritoriale Sanktionen würden die europäischen Sanktionen ja quasi unüberwachbar und unanhaltbar werden. Das heißt, jeder Monat, in dem die amerikanischen Sanktionen weiterlaufen, ist ein schlechter Monat für die russische Kriegskasse und ist ein Monat, in dem sozusagen der Druck auf Russland steigt. Und für Monat muss man sich davor handeln. Wenn man die Amerikaner verliert, dann entsteht, wie gesagt, größerer Schaden. Aber damit muss man in Zeiten wie diesen halt leider leben.
Und was müsste jetzt genau passieren, um Russland an den Verhandlungstisch zu bekommen?
Der militärische Druck beziehungsweise auch der wirtschaftliche Druck müsste steigen. Also zurzeit hat ja Putin immer so seine Daten, wo er sieht, da könnte die europäische Unterstützung oder die internationale Unterstützung für die Ukraine auslaufen und Russland sitzt am längeren Ast. Daran kann man stellen, erstens, indem man natürlich an der Sanktionsschraube weiter dreht und die Finanzierung für die Ukraine auf dauerhafte Beine stellt. Da ist Russland sicher mittlerweile nicht mehr so sicher, wie lange man das durchhalten kann. Nur zurzeit ist die Ukraine-Unterstützung bis zum 1. April 2026 gesichert. Das ist zu kurz. Und das Zweite ist natürlich die militärische Unterstützung der Ukraine. Training ist ein Stichwort, aber auch Ressourcenplanung. Da kann man der Ukraine helfen, die gegenwärtigen Ressourcen besser einzusetzen. Und ich würde mal sagen, der Abgang Yermaks in Kiew nach dem Korruptionsskandal hat hier auch ein bisschen ein Window of Opportunity geschaffen, dass man in manchen schwierigen Personalentscheidungen jetzt die Leistungsfähigkeit der Ukraine verbessert. Und an diesen Schrauben kann man durchaus arbeiten.